The Pioneer Morning Briefing mit Aleph Doğan.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Aleph Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Los geht's. Was war das wieder für eine Woche? Blicken wir ganz kurz zurück und schauen, was von dieser Woche übrig bleibt. Mario Adorf ist gestorben. Einem großen Publikum bekannt war der Schauspieler unter anderem durch die Verkörperung des Bösewichts Santa in den Winnetou-Filmen oder als Generaldirektor Hafenlohr in der ARD-Serie Kir Royal. Adorf wurde 95 Jahre alt. Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist im ersten Quartal dieses Jahres auf dem höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle hat 4.574 Insolvenzen registriert. Die aktuellen Zahlen sind somit höher als jene im Zuge der Finanzkrise 2009. Betroffen von der Insolvenz sind in etwa 54.000 Arbeitsplätze. Bei dem Kartendienst Google Maps wurden bundesweit Parteibüros der CDU und CSU mit dem Zusatz Eierhaus versehen, darunter auch mindestens 4 in Berlin. Die Europäische Kommission verschenkt mehr als 40.000 Zugtickets an Jugendliche über das Programm Discover EU. Diese Zugtickets ermöglichen das kostenlose Verreisen per Zug durch die EU für eine begrenzte Anzahl von Tagen in den Sommermonaten. Etwa 7.000 Tickets davon sind für 17- bis 18-jährige Jugendliche aus Deutschland reserviert. Den Link zur Bewerbung finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Das Maicover der amerikanischen Vogue zeigt die Schauspielerin Meryl Streep und die ehemalige Chefredakteurin Anna Wintour. Passend zum Kinostart von Der Teufel trägt Prada Teil 2, der Ende April beginnt. Im Film spielt Streep Miranda Priestley. Das ist eine Rolle, die Wintour nachempfunden ist. Auf dem Cover tragen beide natürlich Prada. Dem US-amerikanischen Rapper Kanye West hat das britische Innenministerium die Einreise nach Großbritannien verweigert. Er sollte im Juli als Headliner des Wireless Festivals auftreten. Das Festival ist nun gänzlich abgesagt worden. Der Hintergrund ist, vor rund einem Jahr veröffentlichte Kanye West eine Outfit-Kollektion mit Hakenkreuzen. Außerdem äußerte er sich immer mal wieder rassistisch und antisemitisch, auch mit Nazi-Parolen. Im Wall Street Journal hatte er anschließend um Entschuldigung gebeten und verwies auf seine bipolare Störung. Trotz der vereinbarten Waffenruhe zwischen Iran und den USA wird der Libanon weiterhin bombardiert von Israel. Und in Kambodscha ist eine Minensuchratte mit einem Denkmal geehrt worden. Die knapp 2,5 Meter hohe Statue ehrt die afrikanische Riesenhamsterratte namens Magawa. Und die war besonders gut in ihrem Job und spürte mehr als 100 Landminen auf. Bereits im Jahr 2020 wurde diese Ratte, Magawa, geehrt. Sie bekam als erste Ratte überhaupt die Goldmedaille der Tierschutzorganisation PDSA und somit die höchste internationale Ehrung für tierischen Mut. Und damit sage ich, schöne neue Woche. Man fliegt zum Mond, weiter als Generationen vor einem. Man sieht Krater, Staub, Leere, man misst Entfernungen, sammelt Daten, schreibt Geschichte. Und dann sagt man nicht zuerst etwas über all das, sondern über einen Menschen. Diese Woche schlägt die Crew der Artemis II Mondmission vor, einen Mondkrater Carol zu nennen. Nach der verstorbenen Frau ihres Kommandanten.
And the second one, and especially meaningful for this crew, is a number of years ago we started this journey in our close-knit astronaut family and we lost a loved one. Her name was Carol. The spouse of Reed, the mother of Katie and Ellie. And we would like to call it Carol. And you spell that C-A-R-R-O-L. M-O-L-L.
Eine Mondmission und übrig bleibt mal wieder die Liebe. Während wir hier unten damit beschäftigt sind, uns gegenseitig zu drohen, zu belehren und zu überbieten, funkt jemand von dort oben: Ich habe dich nicht vergessen. Vielleicht ist das der größte Kontrast dieser Woche. Und ein Moment, um in uns zu kehren. Mensch zu sein, ein Mensch, der trauert, vermisst, ein Mensch, der liebt. Immer dann, wenn große Männer und große Frauen für einen kurzen Moment persönlich werden, nicht von ihren Errungenschaften und Ämtern berichten, nicht von der Mondmission und nicht vom Weißen Haus, sondern von dem Mensch, der sie anders berührt, dem Mensch, den sie lieben, kommen wir ihnen anders nah. Glauben, einen Funken, ein Glimmern in ihnen zu erspüren, dass sie diese großen Männer und Frauen zu unsereiner macht. Hören wir zum Beispiel, was dieser Mann über seine Liebe sagte. Altkanzler Helmut Schmidt.
Ich will diese kleine Rede nicht beenden, ohne dankbar an meine lebenslange Ehefrau zu erinnern. Wir waren fast 7 Jahrzehnte verheiratet. Ohne Loki wäre ich nur die Hälfte wert gewesen. Sie ist im Oktober des Jahres 2010 gestorben.
Der ehemalige US-Präsident Barack Obama, ein Mann, der 8 Jahre lang das mächtigste politische Amt der Welt innehatte. Und der steht bei einer Spendengala auf einer Bühne in New York und er singt.
So in love.
Und wenn er nicht singt, dann sagt er es.
For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend.
I was smitten almost from the second I saw her.
Über seine Frau Michelle. Und dann gibt es da natürlich noch Bill Clinton, auch ein ehemaliger US-Präsident, mit seiner Zuneigung zur Ehefrau Hillary etwas, sagen wir, rationaler.
When I met Hillary in law school and we started going together, she was one of the two or three most famous young people of our generation because she'd given a highly regarded anti-war speech at Wellesley College when she graduated against the Vietnam War. Because I thought she was the most gifted person in our generation. I thought that 35 years ago.
Und genau, das ist der Bill Clinton, der auch nicht in direktem, aber indirektem Zusammenhang in Bezug auf seine Frau bzw. Nicht-Frau Folgendes sagte.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Oder Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte. Das klingt dann so.
C'est la femme de ma vie, la femme que j'ai rencontrée quand j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Elle est magnifique.
Selbst die eiserne Lady Maggie Thatcher, die legendäre britische Premierministerin, fand für ihren Ehemann Dennis liebevolle Worte.
I couldn't have done it had Dennis, for example, had a business right up in Leeds or Glasgow. So we were always together. Don't forget. You can make time to spend together, and you do. If you want something very much, you can arrange it so that it works, and we did.
Nicht nur wir Bürgerinnen und Bürger lieben und sprechen darüber, auch der Adel, genauer der Hochadel. Queen Elizabeth II. Erinnert in einer Fernsehansprache an ihren verstorbenen Mann, Prinz Philip.
His sense of service, intellectual curiosity and capacity to squeeze fun out of any situation were all irrepressible. That mischievous, inquiring twinkle was as bright at the end as when I first set eyes on him.
Es gibt vielfältige Arten, eine Liebe zu erinnern. Als die eine große Liebe, als eine tragische Romanze, eine aufregende Liaison oder eine Sturzflut. So bezeichnet der große Schriftsteller Max Frisch seine Beziehung mit der großen Poetin Ingeborg Bachmann.
Was uns zusammengeführt hat, war meine Bewunderung für ihr Werk. Wir trafen uns, Mann und Frau, und machten auch sofort den üblichen Fehler. Wir meinten, dass wir zusammen wohnen sollen. Wir haben nicht zusammengearbeitet. Ich habe sie als Lyrikerin bewundert. Wie sie zu meiner Arbeit stand, wüsste ich nicht genau. Ich gab ihr den Vorrang, sie nahm das auch an. Wir lebten zusammen in Zürich, in Rom, alles in allem etwas mehr als 4 Jahre. Und 4 Jahre, das ist sehr lang für einen Sturzflug.
Aber vielleicht sind die stärksten Liebeserklärungen die, die gar nicht gesprochen werden. Schauen wir auf das Taj Mahal, ein Bauwerk für die Liebe. Gebaut im 17. Jahrhundert vom Mogulkaiser Shah Jahan für seine verstorbene Frau Mumtaz Mahal. Oder ein Lied, wenn eben Worte und Sätze nicht mehr reichen, sondern Töne und Klänge helfen müssen, um spürbar zu machen, was man fühlt. Herbert Grönemeyer etwa mit seinem großen Hit Mensch, gewidmet seiner verstorbenen Frau Anna.
Und es ist okay.
Und vielleicht ist das der Moment, in dem sich alles wieder schließt. Vom Taj Mahal bis zu einem Krater auf dem Mond. Vielleicht ist das die schönste Liebeserklärung überhaupt. Nicht, dass man jemanden in den Himmel lobt, sondern dass man ihn selbst dort oben nicht verliert. Und dazu, ganz liebestrunken, passt meine Frage der Woche. Was war die schönste Liebeserklärung, die Sie jemals bekommen haben? Schicken Sie uns Ihre Sprachnachricht per WhatsApp an das Pioneer-Redaktionshandy. Die Nummer steht in den Shownotes. In der vergangenen Woche hatten wir Sie mit Blick auf die Artemis II-Mondmission gefragt, wen würden Sie gerne mal auf den Mond schießen und warum? Und dazu auch noch mit defektem WC wie in der Artemis-Raumkapsel.
Gisela Genrich, ich würde am liebsten Putin, Trump und den neuen Ayatollah auf den Mond schießen und sie erst wieder runterholen, wenn sie sich geeinigt haben. Und wenn sie sich nicht einigen, dann können sie da oben bleiben. Tschüss.
Vielen Dank, liebe Gisela. Ich kann mir vorstellen, dass Sie mit Ihrem Vorschlag nicht alleine sind. Hören wir noch auf Michael, über dessen Nachricht ich mich auch sehr gefreut habe.
Hallo Frau Doan, hier ist Michael Buchner. Ich würde gern mich selbst auf den Mond schießen, denn so viel Inspiration und Mut und Erlebnisse gehen auch mit Campingtoilette und frische Spray. Tschüss.
Die neue Woche wird wieder wild, aber wir schaffen das. Hier kommt unser Wochenausblick. Heute wird die Crew der Artemis II-Mission im Pazifik, also im Meer vor der Küste Kaliforniens, landen. Am morgigen Sonntag findet in Ungarn die Parlamentswahl statt und für den aktuellen Ministerpräsidenten Viktor Orban könnte es eng werden. Die Oppositionspartei Tisza liegt in den meisten Umfragen deutlich vorne. Aber vielleicht tröstet sich Orban ja damit, dass immerhin und wenigstens Donald Trump und J.D. Vance ihn unterstützt haben. Alle Autofahrer aufgepasst, ab Montag gibt es einen einwöchigen Blitzmarathon. Es kommt also deutschlandweit und auch in mehreren europäischen Ländern zu vermehrten Geschwindigkeitsmessungen. Und außerdem hatte es sich auch ausgelacht. Für Minderjährige gilt ab Dienstag ein bundesweites Verbot zum Erwerb und Besitz von Lachgas. Der euphorisierende Stoff wurde zunehmend als Partydroge missbraucht. Die Nebenfolgen von Lachgas können allerdings unter anderem Halluzinationen, Bewusstlosigkeit und dauerhafte Nervenschäden sein. Am Mittwoch eröffnet im Berliner Gropiusbau die Marina Abramović-Ausstellung Balkan Erotic Epic. Sie ist Abramovićs erste große Ausstellung in Berlin seit den 1990er Jahren und die Ausstellung läuft bis zum 23. August. Also lassen Sie es sich nicht entgehen. Ich liebe Abramowitsch sehr, nicht nur, aber auch für ihre Interviewantworten wie diese.
Would you rather have dinner with Greta Gerwig or Kim Kardashian?
Neither. I don't feel like having dinners with both of them. I really have a problem with the Barbie. I mean, everybody loves so much, but I went to see it and, you know, it was not my culture. I come from communism. I never liked dolls to play with. When I was young, I was playing with the invisible beings or shadows. I never liked objects. And this is why I become a performance artist. And Kim, I already had dinner with her. I don't need to another one.
Und an alle Fans von Kill Bill, es startet am Donnerstag ein neuer Streifen, in dem Tarantinos Kill Bill Volume 1 und Volume 2, also beide Filme, zu einem einzigen rund 4,5-stündigen Film vereint werden. Und wieso auch neue Filme kreieren, wenn man doch aus alten noch Geld herauspressen kann? Und apropos Geld, es gibt in der neuen Woche wieder viele, viele Zahlen von Goldman Sachs, nämlich Quartalszahlen, ebenso von Johnson & Johnson, der Bank of America, Morgan Stanley und Netflix. Am Montag beginnt die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank und am Donnerstag hält die Mercedes-Benz Group ihre Hauptversammlung ab. Und das chinesische Statistikamt wird seine Wachstumszahlen des ersten Quartals veröffentlichen. Und dann gibt es da noch Schlagersänger Howard Carpendale. Für manche ist es ja etwas, dieser sogenannte Schlager. Und der singt am Donnerstag in Berlin, am Freitag in Kiel und am Samstag in Hamburg. Mit ziemlicher Regelmäßigkeit diskutiert dieses Land über sogenannte Brennpunktschulen. Wenn ein Brandbrief geschrieben wird, wenn die Polizei kommt, wenn es manchmal im wahrsten Sinne des Wortes brennt. Wenn Lehrerinnen und Lehrer Angst haben, ihre Pausen auf sich zu übernehmen. Wenn Schüler mit Pfefferspray durch die Flure laufen. Wenn ein System kurz davor ist, zu kollabieren, Schüler und Lehrer sich selbst aufgeben. Was ist los an solchen sogenannten Brennpunktschulen? Wer hat Angst vor wem? Wo ist die Kontrolle abhanden gekommen? Was lässt sich pädagogisch klären, was aber nur noch therapeutisch? Und wie beendet man ihn, den Krisenzustand an der Schule? Im aktuellen achten Tag spreche ich mit Engin Çetik. Er ist Schulleiter an der Friedrich-Bergius-Schule in Berlin, die einst als, ich zitiere, schlimmste Schule Deutschlands bezeichnet wurde. Und er wird genau dann immer gerufen, wenn es brennt.
An meinem dritten Tag, um bei der szenischen Darstellung zu bleiben, gab es den letzten sehr großen Polizeieinsatz. Diese Polizeieinsätze waren vorher an dieser Schule recht regelmäßig.
Heißt?
Ja, sicherlich, wenn ich regelmäßig sage, häufig, einmal im Monat. Es gab Jagdszenen, wenn man sich die Zeitungsberichte anguckt.
Wer hat wen gejagt?
Schülerinnen und Schüler, 60, 70, haben wohl einen Siebtklässler gejagt, der dann in den Supermarkt geflüchtet ist. Da war ich noch nicht Schulleiter dort, deswegen kann ich gar nicht sagen, was da abgelaufen ist. Ich habe das auch nur den Medien entnommen. Mhm. An meinem dritten Tag ging es ähnlich weiter. Also da war ein ziemliches Tohuwabohu an der Schule, ein Reizgaseinsatz, leichte Körperverletzungen. Genau. Und das hört sich eher nach einem Film an, oder?
Ich sollte nicht lachen, aber das ist verrückt.
Ja, wenn man es sich nicht vorstellen kann, was da los ist. Und so darf es auch gar nicht sein.
Ja.
Du hast vollkommen recht. Deswegen, das ist ja ein Lachen im Sinne von, man ist so ein bisschen schockiert. Was ist los an Berliner Schulen oder Schulen in der Bundesrepublik? Ja. Du hast vollkommen recht damit. Aber was ich sagen kann jetzt schon ist, das war der letzte Polizeieinsatz an meiner Schule.
Tja, und wie man damit umgeht, mit diesen Schulen, mit diesen Schülern, Lehrern und Eltern, haben wir beide besprochen. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich war am Anfang, in der Mitte und am Ende dieses Gespräches, also eigentlich durchgehend baff. Den Link zu diesem achten Tag finden Sie hier in der Podcast-Beschreibung. Kennen Sie noch Hubert Aiwanger? Das ist der Mann, dessen Bruder wegen eines antisemitischen Flugblatts bekannt wurde und der damals noch ein Schüler ist, damit begründete, er sei damals wütend gewesen, dass er in der Schule durchgefallen sei. Und Hubert Aiwanger, das ist auch der Vorsitzende der Freien Wähler. Er ist der bayerische Wirtschaftsminister und mit ihm hat mein Kollege Jörg Thaddeus gesprochen in unserem Hauptstadtbriefing-Podcast. Es geht unter anderem um die Frage, warum die Freien Wähler auf Bundesebene nicht richtig durchstarten, obwohl sie im Kommunalen beachtliche Erfolge erzielen.
Jetzt sind Sie eingequetscht, also die CSU in Ihrem Bundesland auf der einen Seite und die AfD auf der anderen Seite, die ja in den Bundesländern, beispielsweise in Rheinland-Pfalz, beispielsweise in Baden-Württemberg, höchstwahrscheinlich in Sachsen-Anhalt, höchstwahrscheinlich in Mecklenburg-Vorpommern viel erfolgreicher sind als die Freien Wähler. Wie gucken Sie denn auf die?
Ja, ich sehe, dass einfach die AfD vor allem Rot-Grün nutzt. Also der Hauptnutzen ist einer starken AfD ist nicht Deutschland, sondern ist Rot-Grün und Links, weil man damit linke Parteien für Regierungsbildungen benötigt. Solange die AfD nicht irgendwo die absolute Mehrheit hat, wird sie auch nicht mitregieren und das sehe ich die nächsten 10 Jahre nicht. Das heißt, die Linken müssen sich freuen über eine starke AfD und genau darin sehe ich das Problem. Die AfD verhindert damit bürgerliche Mehrheit und öffnet die Tür für Linkskoalitionen. In Bayern haben wir das einzige Bundesland, wo wir das bis dato verhindern konnten. Dank starker Freier Wähler haben wir weiterhin eine bürgerliche Koalition ohne Rot-Grün. Und das soll so bleiben. Ich würde mir das auch für Berlin wünschen, wenn viele Wähler, die politisch frustriert links und rechts außen wählen, die Freien Wähler wählen würden. Dann hätten wir vernünftige Mehrheiten in der Mitte und bräuchten nicht mit so vielen linken Parteien paktieren.
Und es ist dann eben doch ein Gespräch über Ambitionen, wie wir gerade ja schon ansatzweise gehört haben. Hubert Aiwanger will mit den Freien Wählern raus aus der bayerischen Komfortzone und perspektivisch auch in Berlin mitmischen. Sein Ziel ist der Sprung in den Bundestag. Das ganze Interview hören Sie in dieser Woche in unserem Hauptstadt-Podcast. Ich hoffe ja, Sie hatten schöne Ostern und müssen die kommende Woche nicht damit verbringen, sich aktiv von Ihrer Familie zu erholen. Unser Literaturpodcast Edle Federn dreht sich in seiner aktuellen Folge in genau diesem Kosmos, dreht sich um Familie, um Wut und um die Frage, wie politische Entfremdung eigentlich entsteht. Juli C. spricht darin mit der Moderatorin und Autorin Caro Matzke über ihr neues Buch »Alte Wut«. Darin geht es um Matzkos Vater, um Depressionen, um Verletzungen und Traumata, die über Generationen weiterwirken. Und um die Zumutung, einen geliebten Menschen politisch kaum noch wiederzuerkennen.
Für mich war das ganz wichtig, mich der Geschichte von meinem Vater zu widmen, weil ich mich so an ihm abarbeite, jetzt seit 46 Jahren. Zum einen interessiert mich diese Symptome von männlicher Depression, die völlig unterschätzt sind, nämlich das, was wir Cholerik nannten. Das war für mich eigentlich, also der Ausgangspunkt war für mich, dass ich diese eine Studie gelesen hatte, wo die Wut beschrieben wird. Wut als Symptom von Depression bei Männern. Mhm. Das war für mich so ein Aha-Moment und das war eigentlich so der Punkt, wo ich losgelaufen bin, weil ich dachte, das vielleicht geht's ja anderen auch so, dass sie immer dachten als Kind, der Papa ist wütend auf mich oder ich kann es dem Papa nicht recht machen. Was Spuren hinterlässt bei Kindern.
Ja.
Und dann hat mich natürlich auch interessiert, wie es sein kann, dass jemand wie mein Vater, der 2x Diktaturen entkommen ist, einmal der Nazi-Diktatur und der Roten Armee, also auf der heimatvertriebenen Seite groß geworden ist, und dann eben dieser kommunistischen Regierung in der DDR, der entflohen ist, wie man, habe ich immer gedacht, der muss doch sehr freiheitsliebend sein. Ist er ja auch. Und er empfindet unsere jetzige Situation in der Bundesrepublik Deutschland als autoritär schon fast, eine Meinungsdiktatur. Er ist AfD-Mitglied. Und am Ende steht aber auch die Frage, soll ich meinen Papa canceln, weil er AfD-Mitglied ist und ich ja quasi linksversifft bin? Das hat mich so umgetrieben, weil ich will meinen Vater nicht canceln. Mm-mm. Aber natürlich geht er mir krass auf den Zeiger und ich bin stinksauer, wenn wir diskutieren. Und ich möchte ihn echt schütteln. Und wir kommen an dem Punkt politisch nicht zusammen. Und trotzdem habe ich ihn gern, weil er der Typ ist, der mir Salamibrote geschmiert hat und Haferbrei gekocht hat morgens um 6.
Ein sehr persönliches Gespräch über Familie, Trauma und politische Radikalisierung. Und über eine Reise in einem alten VW Caddy, auf der Caro Matzko die Fluchtwege ihres Vaters nachfährt. Von München über Weißenfels bis nach Ostpreußen. Und natürlich und zugleich leider keine Woche ohne Donald Trump. Ich bin mir sicher, er wird uns auch in der kommenden Woche beschäftigen. Der US-Präsident nennt es Strategie, was da gerade im Iran passiert. Andere sprechen von politischem Improvisationstheater mit nuklearem Beipackzettel. In unserem White House Briefing Podcast könnte Julius van der Laar mit seinem Blick auf den Präsidenten klarer nicht sein.
Was hier passiert, ist aber kein genialer strategischer Schachzug von Donald Trump, wie es einige heute Morgen eben auch auslösen. Das ist keine Magie der strategischen Ambiguität. Es zeigt vielmehr einen kaum noch zu kontrollierenden Commander-in-Chief, der erratisch, unter Druck, umgeben von Yes-Men, die ihm selten widersprechen, quasi wild um sich schlägt. Ich glaube, es wäre jetzt leicht daraus zu machen, es ist hier das Taco-Trump-Narrativ. Trump always chickens out. In Wirklichkeit ist es aus meiner Sicht zumindest ein strategisches Desaster für die USA. Xi Jinping in China, der wird seine Lehren draus ziehen, genauso wie auch Wladimir Putin. Jede glaubwürdige Abschreckung, die ist nach dieser Aktion, nach diesem Ultimatum massiv beschädigt und dadurch ist Amerika massiv geschwächt.
Die Links zu diesem und zu allen anderen hier erwähnten Podcasts finden Sie in den Shownotes. Das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doğan.